Die Kolpingstunde. Politisch, sozial und nah am Menschen.
Tausende Schülerinnen und Schüler in Bayern brauchen Unterstützung in der Schule und in der Ausbildung. Wenn Jugendliche es nicht alleine schaffen, dann ist das Kolping-Bildungswerk München und Oberbayern zur Stelle. Das kümmert sich bereits seit 50 Jahren um junge Menschen mit Förderbedarf. 1975 ging's los und seitdem ist das Angebot kontinuierlich gewachsen. Das belegen auch die Zahlen. Über 400 Mitarbeitende hat das Bildungswerk heute. Der aktuelle Jahresumsatz, der beträgt über 23 Millionen Euro. Was mit dem Geld passiert und wem es genau zugute kommt, darüber spreche ich jetzt im Kolpingstunde-Podcast mit Katrin Raps. Sie ist Vorständin im Kolping-Bildungswerk München und Oberbayern. Frau Raps, herzlich willkommen in der Kolpingstunde. Frau Raps, 50 Jahre Kolping-Bildungswerk, das haben Sie Anfang Juli bereits intern mit Gästen gefeiert. Und dabei durften sich dann auch wirklich mal alle Mitarbeitenden einfach nur zurücklehnen und die Arbeit ruhen lassen. Oder da war mal auch jetzt wirklich so richtig Feiern angesagt für alle.
Genau, es war so richtig Feiern angesagt für alle. Wir waren zwar in unserem Ausbildungshotel St. Theresia, aber es war uns wichtig, dass auch die Mitarbeitenden von St. Theresia feiern können. Und deswegen haben wir uns auch extern catern lassen und hatten auch einen Service.
Und ich denke, es hat allen gefallen, oder?
Ja, also auch die Mitarbeitenden von St. Theresia waren sehr dankbar, die Möglichkeit zu haben, einfach auch mal genießen zu können, sich auch bedienen lassen zu können und sozusagen mitfeiern zu dürfen. Und für alle Mitarbeitenden, was ich jetzt auch von den Mitarbeitenden als für Rückmeldungen erhalten habe, waren alle sehr, sehr positiv und jeder sagt, es war ein tolles, gelungenes Fest.
Wir werden gleich noch ausführlich darüber sprechen, dass in den letzten 5 Jahrzehnten wirklich viel passiert ist, dass das Bildungswerk gewachsen und gewachsen und gewachsen ist bis zum heutigen Tag. Wie geht es da Ihnen als Vorstand? Können Sie da auch mal durchatmen bei so einem Fest oder haben Sie es im Hinterkopf? Es ist schon wieder jetzt nach dem Jubiläum und wir müssen das jetzt auch halten und so ein gewisser Druck, oder haben Sie da auch mal abschalten können?
Ich glaube, das ist wie mit jeder Veranstaltung oder mit jeder Feier, die man auch privat ausrichtet. Der Veranstalter oder der Feiernde, der steht ja den ganzen Tag unter Strom und ist immer ja besorgt, dass es sozusagen den Mitarbeitenden, den Ehrengästen alles gut geht, dass alles reibungslos klappt. Aber dann, als ich dann sozusagen anschließend nach Hause gefahren bin, da war so ein ganz tolles, glückliches Gefühl der Erleichterung, dass es ein toller Abend war. Und natürlich ging es am nächsten Tag gleich wieder weiter.
50 Jahre Bildungswerk, das ist natürlich auch die Gelegenheit, dann sich nochmal auch so zu vergegenwärtigen, was ist eigentlich unser Auftrag, wozu sind wir da, Frau Raps, was ist denn grundsätzlich der Auftrag des Bildungswerks?
Der Auftrag vom Kolping-Bildungswerk grundsätzlich ist, dass wir junge Menschen, junge Erwachsene unterstützen, sei es in der Berufsorientierung, in der Berufsvorbereitung, in der Berufsausbildung, aber auch in der Erwachsenenbildung. Heißt, wenn man sozusagen einen Beruf hat, hat man ja nicht ausgelernt, sondern es gibt ja die Möglichkeit der Fort- und Weiterbildungen, wo man einfach sein Wissen, sozusagen das lebenslange Lernen, ja, unser Schwerpunkt einfach auch ist. Und gleichzeitig auch nochmal der Schwerpunkt von Kolping ist, Jugendlichen Heimat und ein Zuhause zu geben. Und das machen wir mit unseren Jugendwohnheimen.
Was ist dann der Schwerpunkt dabei? Sind es eher die jungen Menschen oder die Erwachsenen? Ist es halb-halb? Ich glaube eher die jungen Menschen, oder?
Genau. Also von den Angeboten her, die wir als Kolping Bildungswerk mit unseren Töchtergesellschaften anbieten, sind schwerpunktmäßig, sind es die jungen Menschen, die Unterstützung, Hilfe suchen und die sozusagen ja mit Kolping den Start ins Leben ein Stück weit leichter gemacht werden kann oder wir auch mit unseren Betreuungsangeboten und Beratungsangeboten sozusagen immer zur Seite stehen und auch so niedrigschwellig sozusagen den Jugendlichen Hilfe und Unterstützung bieten können.
Wir haben auch ein kleines Jubiläum hier in der Kolpingstunde, nämlich die Sendung gibt es seit 10 Jahren, seit 2015, und ich durfte in dieser Zeit schon einige Einrichtungen, über die wir gleich auch noch sprechen, besuchen. Und das Eindrücklichste für mich war zum Beispiel die Adolf-Kolping-Berufsschule, weil dort, glaube ich, auch, Frau Raps, doch so vieles ineinander übergeht. Also Berufsausbildung, dann aber auch Vorbereitung unter Umständen, je nach Bedarf, Schulsozialarbeit. Das ist doch sicherlich so ein Paradebeispiel für die Arbeit der letzten Jahrzehnte.
Ja, genau, weil dort ist es wie so ein Schmelztiegel, sag ich mal, dass die Jugendlichen alle Bereiche sozusagen von Vorbereitung, schulischer Ausbildung, aber auch Schulberatung sozusagen zusammenkommen und die Jugendlichen, die bei uns in den Maßnahmen sind oder in der Ausbildung, auch auf die Adolf Kolping Förderberufsschule gehen, weil es einfach gerade eine Förderberufsschule ist, was ja unser Klientel ist, um das wir uns tagtäglich mit unseren Mitarbeitenden auch kümmern.
Und ich kann mich erinnern, auch weil wir darüber berichtet haben im Podcast, die Corona-Zeit war dort zum Beispiel wirklich auch eine Zeit, wo die Mitarbeiter an ihre Grenzen gegangen sind. Also wo wirklich, das war natürlich deutlich schwieriger, als die Schulen plötzlich dicht waren.
Ja, genau, beim Hinblick auf dessen, wie erreichen wir unsere Jugendlichen? Also wie gestalten wir das dann auf die Schnelle, sage ich mal, um mit digitalen Unterricht? Wie sind sozusagen die Lebensverhältnisse der Jugendlichen? Haben die überhaupt einen WLAN-Anschluss, sage ich mal? Gibt es überhaupt die technischen Geräte? Haben sie überhaupt die Möglichkeit, Unterricht zu verfolgen? Je nachdem, wie sie wohnen, wo sie untergebracht sind. Und ich denke, da für die Jugendlichen da zu sein oder die Schüler da zu sein und die richtigen Orte oder die richtigen Instrumente zu finden, Methoden. Das war eine große Herausforderung für alle, nicht nur für die Schule, sondern auch für die anderen Maßnahmen, wo wir mit den Jugendlichen arbeiten.
Und die Schule hatte ja zwei große Schritte gegründet, 1978, aber dann der Neubau 2007 am Oberwiesenfeld. Ich glaube, das war so der richtige große Schritt und auch Durchbruch. Ich glaube, über 1000 Schüler hat die Schule.
Ja, genau, die hat über 1000 Schüler und hat sozusagen auch die Ausbildungsberufe oder die Ausbildungsbereiche erweitern können. Also die erste Schule war relativ klein, sage ich mal. Und jetzt haben wir ja wirklich einen ganz tollen, großen Neubau oder ja, Mittelalterbau, sage ich jetzt mittlerweile, wo die Jugendlichen auch viel, viel Platz haben und wir aber unser Angebot extremst vergrößern konnten.
Das ist die eigene Schule, aber dann haben Sie ja auch noch Kooperationen an über 40 Schulen in München, Landkreis München, Kreis Freising und auch südlich Miesbach, Bad Tölz, Wolfratshausen. Wie sehen diese Kooperationen aus? Was machen Sie da?
Also das eine ist ja, dass wir dann an den Schulen direkt mit Schulbegleitern oder auch mit Beratern sozusagen vor Ort dort sind, dann immer wiederum unseren Jugendlichen kümmern, die einfach nochmal Unterstützung brauchen, sei es Lebensunterstützung brauchen, Lernunterstützung brauchen, die man dann sozusagen nochmal aus der Klasse auch rausnehmen kann und dann sagen kann, geh zu Kolping, sage ich jetzt mal so, dort kann man dir sozusagen unterschwellig auch nochmal weiterhelfen.
Sie haben derzeit knapp über 400 Mitarbeiter. Ist dann das meiste Personal dann tatsächlich auch in diesen Bereichen tätig?
Das meiste Personal ist in dem Bereich der Berufsorientierung und Berufsvorbereitung und in der Schulsozialarbeit wirklich tätig. Die sind bei der Kolping Bildungsagentur angestellt und das ist die größte Tochter des Kolping Bildungswerks, so nenne ich es immer.
Aber dieses Fachpersonal ist natürlich heutzutage auch nicht mehr einfach zu finden. Da gibt es durchaus auch einen Wettkampf sozusagen auf dem Arbeitsmarkt, oder?
Ja, klar gibt es diesen Wettkampf und Sozialpädagoginnen sozusagen oder Fachpersonal sind ein hohes Gut. Und dann kommt es dann immer darauf an, wie werden sozusagen auch die Mitarbeitenden finanziert. Da Kolping Bildungsagentur jetzt, wo sie als Beispiel bleiben, von der Agentur für Arbeit sozusagen die Maßnahmen ja durchführt, sozusagen sind die, sage ich mal, die Gehälter sozusagen etwas geringer, wie wenn man bei der Stadt München zum Beispiel arbeitet.
Eine zweite Sache, die wir in den letzten 10 Jahren in der Kolpingstunde auch in den Blick genommen haben, war das Ausbildungshotel St. Theresia. Ich glaube, das ist eine einmalige Sache.
So jetzt, wie es wir haben in dem Hotel, wo wir sagen, wir bilden aus benachteiligte Jugendliche, wir haben Veranstaltungsbereich, wir haben Blockschülerunterkunft und aber wirklich Hotel für normale Reisende, sage ich mal, in München. Das war eine lange Zeit einmalig sozusagen.
Erklären wir auch nochmal, was die Jugendlichen dort lernen, wie sie da genau vorgehen, wie sie die da heranführen an den Beruf.
Wir bekommen die Jugendlichen von der Agentur für Arbeit. Das sind ja benachteiligte Jugendliche, die auf dem ersten Arbeitsausbildungsmarkt sozusagen keine Chance hatten, die sozialpädagogische Betreuung und Begleitung brauchen. Und die Jugendlichen werden im Bereich der Gastronomie, sprich im Bereich Küche und Bereich Service ausgebildet. Und die Jugendlichen schließen dann aber wie jeder Jugendliche auf dem ersten Ausbildungsmarkt mit dem IHK-Abschluss ab.
Und was ist das für die Erfolgsquote?
Ah, das ist toll. Wir haben eine Erfolgsquote von rund 90%. Ganz aktuell.
Das kann sich natürlich sehen lassen. Ein weiteres wichtiges Thema, gerade in so einer Stadt wie München, ist bezahlbares Wohnen. Gerade für junge Menschen, die mit einem, ich sag mal, überschaubaren Ausbildungsgehalt klarkommen müssen. da hat sich im Laufe der Zeit auch ein ganz vielfältiges Angebot entwickelt. Ich glaube, es ging los mit dem Jugendwohnen erstmal am Entenbach wahrscheinlich.
Ja, genau, das älteste sozusagen, aber jetzt jüngste Jugendwohnheim, das wir haben, weil wir es eben 2020 generalsaniert und eröffnet haben, ist das Jugendwohnheim Entenbachstraße, wo die Besonderheit ist, dass wir minderjährige Jugendliche, Schüler, Schülerinnen aufnehmen, die eine sozialpädagogische, sozusagen eine Begleitung auch haben. Wir auch Nachtdienste vor Ort haben im Hinblick eben auf die Minderjährigen. Wir haben dort 80 Blockschülerinnen und bieten aber auch noch Dauerbewohnerinnen, das sind Auszubildende, sozusagen einen dauerhaften Wohnraum an.
Aber die anderen können auch aus einer anderen Stadt kommen, sind jetzt zum Beispiel zur Berufsschule mal in München.
Genau, Blockschüler sind Schülerinnen, die außerhalb von München sozusagen ihre Ausbildung machen, vor Ort keine Berufsschule gibt, die diesen Beruf ausbildet und die nach München müssen, um dort sozusagen ihren Berufsschulunterricht zu bekommen und haben dann die Möglichkeit, je nachdem wie die Blöcke gestaltet sind, eben 1 bis 4 Wochen sozusagen in München zu sein bei uns. Dann gehen sie wieder zurück in den Ausbildungsbetrieb und kommen dann zum nächsten Block wieder nach München.
Wenn Sie das Jugendwohnheim Entenbachstraße gerade generalsaniert haben, dann hat es Zukunft, ne? Dann ist es auch was ganz Wichtiges, an dem Sie festhalten.
Ja, auf alle Fälle, weil die Bedarfe und Bedürfnisse der Jugendlichen, die steigen im Laufe der Zeit. Man hatte früher Gemeinschaftszimmer mit Gemeinschaftsduschen, das etwas ist, was Jugendliche heutzutage einfach auch nicht mehr wollen. Wir haben jetzt schon noch Gemeinschaftszimmer, aber die sind mit maximal 4 Personen belegt und jedes Zimmer sozusagen hat eine eigene Dusche und ein eigenes WC. Und das ist das, wo wir sagen, genau, das ist auch die Zukunft des Jugendwohnens, dass sozusagen dieses eigene Dusche, WC ein ganz wichtiger Punkt mittlerweile bei den Jugendlichen auch ist.
Dann gibt es in München noch das Live and Learn am Innsbrucker Ring. Was würden Sie sagen, ist da jetzt der Unterschied zum Entenbach?
Da ist der Unterschied zu Entenbach, dass das alles Auszubildende sind, die in Berufsausbildung sind. Und da ist der Unterschied von der Finanzierung her, dass die Jugendlichen sich die Miete mit ihrem Ausbildungsbetrieb sozusagen teilen. Also die Voraussetzung dafür ist, dass der Ausbildungsbetrieb sich eine Wohnung mietet und dann eben anteilig sozusagen mit dem Jugendlichen, mit dem Auszubildenden die Miete teilt. Aber auch dort in Innsbrucker Ring gibt es eine Mitarbeiterin, die sozusagen sozialpädagogisches Angebot macht.
Unter anderem kochen abends, wenn alle da sind, durfte ich live miterleben damals.
Ja, gemeinsam kochen. Die haben jetzt auch ein Hochbeet gemeinsam wieder errichtet, ernten dann sozusagen ihr eigenes Gemüse, überlegen sich, was können wir mit dem Gemüse oder mit dem Obst machen. Dann machen sie frisches Erdbeereis jetzt zum Beispiel, als die Erdbeersaison war. Und da ja, kreieren die Jugendlichen auch mit oder sagen ihre Wünsche, was sie sozusagen machen wollen. Und mit der Mitarbeiterin vor Ort wird es dann auch umgesetzt.
Dann noch relativ neu, jetzt auch schon wieder ein paar Jahre alt, ist das Ernstl in München-Trudering. Ich glaube, dann eher für Studenten, oder?
Ja, genau. Das ist für Studenten schwerpunktmäßig. Und da ist das Schöne, dass es fast ein internationales Haus ist. Also die meisten Studenten, Studierende, die zu uns kommen, sind, ja, sag ich mal, Jugendliche oder junge Erwachsene, weil die müssen alle auch über 18 sein, kommen aus den unterschiedlichsten Ländern und ja, bleiben dann meistens für die Zeit ihres Studiums bei uns.
Frau Raps, ein Thema, das in den letzten 10, 15 Jahren sicherlich auch die Bildungsagentur bewegt hat, ist das Thema Migration, weil Menschen mit Migration, egal ob jung oder auch schon älter, haben natürlich fast automatisch einen Förderbedarf. Inwieweit hat das Ihre Arbeit geprägt oder verändert in den letzten Jahren?
An sich haben wir ja auch schon immer mit, sage ich mal, migrierten Jugendlichen zusammengearbeitet. Ich denke, seit 2015 sozusagen waren es dann mehr Jugendliche. Ich glaube, der Bereich Sprache ist einfach nochmal in den Vordergrund gerückt, dass man einfach nochmal besondere Sprachangebote in den Maßnahmen anbietet oder auch an der Schule nochmal explizit sozusagen Deutschunterricht gegeben wurde. Das, glaube ich, hat sich verändert. Die Sprachvielfalt hat sich dadurch auch verändert und ich glaube auch so dieses kulturelle Miteinander hat sich verändert.
Das heißt, das ist jetzt einfach Sache, Migration, das ist jetzt auch das große Zukunftsthema, wo Sie weiter nachdenken. Da haben Sie gesehen, das können wir auch gut in unsere bisherigen Angebote integrieren.
Das wird einfach integriert, sage ich jetzt mal. Auch wenn ich im Bereich der Ausbildung schaue, wir hatten es gerade vom Ausbildungshotel St. Theresia, da haben Jugendliche oder Auszubildende schon immer Migrationshintergrund gehabt und von daher ist das für uns eine Selbstverständlichkeit.
Trotz aller Erfolge auch in Ihrer Arbeit ist es halt doch weiterhin so, in Bayern verlassen jährlich mehrere tausend Schülerinnen und Schüler die Schule ohne Abschluss. Klar, dann sind Sie auch da mit dem Bildungswerk und können das gewissermaßen auffangen. Aber das zeigt doch auch, es ist ein Dauerbrenner und das macht Ihre Arbeit doch auch unverzichtbar.
Ja, weil die Frage ist, wo würden die Jugendlichen landen, sozusagen, wenn es solche Angebote, wie es jetzt Kolping hat, nicht mehr geben, würden sie nur noch, sage ich mal, auf der Straße leben und es würde sich keiner mehr um sie kümmern. Und ich finde, da ist gerade Kolping ein Träger, der wirklich sehr niedrigschwellig immer wieder schaut, den Jugendlichen sozusagen aufzufangen, Perspektive zu geben, vielleicht auch mal wirklich zu anderen Trägern weiter zu vermitteln, zu Beratungsstellen zu vermitteln, aber diese Motivation der Mitarbeitenden immer zu sagen, wir probieren es wieder und nochmal eine Chance und da haben wir noch eine Idee. Also dieses Dranbleiben, das ist wirklich, glaube ich, ein hohes Gut, was unsere Mitarbeitenden haben. Und das andere ist, wir haben aber auch Erfolge dann damit. Also die schönsten Erfolge sind, wenn Jugendliche nach Jahren wieder kommen und sagen, danke, dass Sie so hartnäckig waren. Dank Ihnen habe ich es jetzt geschafft, einen Beruf zu finden, habe eine Familie gegründet und wir auch diese positiven Rückmeldungen bekommen.
Und das eben gehört zum Leitsatz dazu, oder? Ihre Arbeit, auch der Arbeit von Kolping, eben dieses nochmal probieren, dass der Einzelne auch wirklich im Vordergrund steht.
Dieser Grundsatz immer, der Mensch steht im Mittelpunkt, das ist wirklich ein Satz, den wir einfach leben und an sich ist schon unser Grundsatz, keiner darf verloren gehen. Und der wird von uns gelebt und diesen Ansatz, der ist auch für uns wichtig, dass den von den Mitarbeitern gelebt wird. Und ich bin jetzt mittlerweile 17 Jahre bei Kolping und ich habe es immer wieder erlebt, dass da viel Freude und Begeisterung auch von den Mitarbeitenden einfach zu spüren ist und die auch sagen, meine Arbeit macht Sinn.
Honoriert das dann auch die Politik, die öffentliche Hand? Sie leben ja im Wesentlichen natürlich auch von Mitteln, die Sie da brauchen. Sehen die das? Ich frage das auch mit dem Hintergrund, dass man ja schon den Eindruck hat, der Sozialstaat gerät unter Druck. Vielleicht ist er noch gar nicht rückläufig, aber man merkt schon, Stichwort Zeitenwende, es wird auch Geld für andere Dinge gebraucht. Spüren Sie das schon? Oder sagen Sie, nee, das ist bei uns in Bayern immer noch in Ordnung?
Nee, also wir kriegen diese Kürzungsmaßnahmen, sage ich mal, auch zu spüren. Klar, die Stadt München sagt, sie muss sparen, der Haushalt wird knapper. Das Erzbistum sagt, unsere Gelder werden weniger. Das spüren wir sehr. Also unsere Arbeit wird sehr geschätzt, aber dass an sich Qualität auch Geld kostet, spielt häufiger keine Rolle. Ich glaube, da wird häufiger so an diesen Enthusiasmus appelliert, so nach dem Motto, ihr macht gute Arbeit, aber ja, auch für wenig Geld.
23 Millionen Euro, ein bisschen mehr, haben Sie beziffert auf, Sie haben so für das Jubiläum so eine kleine Übersicht gemacht, im aktuellen Haushalt wahrscheinlich, 23 Millionen Umsatz.
Ja, genau, das sind die aktuellen Zahlen.
Das sind die aktuellen Zahlen. Wahrscheinlich dann für eben das, was doch am wichtigsten ist, das gut ausgebildete Personal.
Wir müssen, und es ist auch unsere Aufgabe, ja wirklich überall ausgebildetes Personal, Mitarbeitende einstellen. Und wichtig ist uns auch nochmal diese Fort- und Weiterbildung von Mitarbeitenden, weil sich ja die Anforderungen, Ansprüche, Bedarfe, Bedürfnisse der Jugendlichen ändern und wir aber auch unsere Mitarbeitenden fit machen wollen, um so weiß die jeweils sich ändernde Zielgruppe auch da zu sein.
Jetzt haben wir ganz viel über die jungen Menschen gesprochen, vielleicht aber doch noch Einblick auf Ihr Angebot für die Erwachsenen. Was ist, können wir da als Schwerpunkte nennen?
Da ist an sich der klare Schwerpunkt der Bereich Kita, wo wir sagen, da geht es ja schon sozusagen in dem Kita-Alter, wollen wir auch die Mitarbeiterinnen der Einrichtungen sozusagen stärken und unterstützen und haben da unser jährliches Jahresprogramm, wo es um Thema Führungskompetenzen geht, Arbeitstechniken geht, aber auch zur Fort- und Weiterbildung des Kinderpflegers sozusagen, aber auch, dass wir sagen, dass Quereinsteigerinnen in verschiedenen Modulen sozusagen auch weiterhin qualifiziert werden, um als Fachkraft in Kitas zu arbeiten.
Ganz großes Thema in den meisten Arbeitsbereichen, auch bei uns hier im Radio, ist KI, künstliche Intelligenz. Und Sie haben das auch schon in unserem Vorgespräch erwähnt. Auch damit müssen Sie sich auseinandersetzen im Bildungswerk. Welche Rolle wird das in Zukunft bei Ihnen spielen? Sie haben das auch als Zukunftsthema benannt.
Ich glaube, dass es immer eine größere Rolle spielen wird, da wir sehr viel dokumentieren müssen im Hinblick auf die Jugendlichen, auf die Verläufe und da natürlich auch KI sozusagen eine gute Unterstützung bieten kann. Aber die Frage ist immer, wo sind die Grenzen? Was darf ich mit KI sozusagen dokumentieren? Wie darf ich mich unterstützen lassen? Und ich glaube, da geht es wirklich auch nochmal um dieses Abwägen, wo ist der Nutzen, wo sind die Chancen, wo sind eventuell auch die Gefahren und ja, wo steht sozusagen auch nochmal der Mensch im Mittelpunkt, um geschützt zu werden. Aber grundsätzlich, dieses Thema beschäftigt uns heute schon und ist immer die Frage, wie können wir so unseren Alltag integrieren?
Werden Sie sich da einen Ethikkodex geben oder das auch festlegen? Also Sie haben ja gerade von möglichen Grenzen gesprochen, damit die Mitarbeiter eine Orientierung haben, oder überlassen Sie das dann doch jedem selbst?
Nee, wir haben schon und wir werden da auch Richtlinien rausgeben, sozusagen, was darf ich nicht. Das ist genauso wie mit dem Datenschutz, wo wir auch die Richtlinien haben, um die einzuhalten, und genauso wird es mit dem Bereich der KI laufen.
Wie blicken Sie generell in die Zukunft? Wir haben schon gesagt, es ist unheimlich viel gewachsen in den letzten 5 Jahrzehnten. Auf der anderen Seite aber auch klar, das Geld wird insgesamt der öffentlichen Hand wird weniger. Wird es eher so weitergehen wie bisher? Sehen Sie noch hier und da Wachstumspotenzial? Wie schätzen Sie das ein? Wo wird das Bildungswerk in 10 Jahren stehen? Was würden Sie sagen?
Oh, das ist eine schwierige Frage. 10 Jahre ist schon immer so ganz, ganz, ganz weit. Und in der heutigen schnelllebigen Zeit ist das ganz schwierig. Ich glaube, es geht zum einen erstmal darum zu halten, was wir wirklich haben. Das Gut sozusagen, auch die Einrichtungen, die Maßnahmen, dass wir die behalten können. Ich glaube, das muss erstmal unser Schwerpunkt auch für die nächsten Jahre sein, um dann zu schauen, wo können wir sozusagen unsere Kompetenzen auch nochmal weiter ausbauen, sei es jetzt im Bereich Jugendwohnen oder dass es eventuell auch nochmal andere Regionen gibt, sozusagen in Oberbayern, im Münchner Umland, wo man sagen kann, genau da könnte aber Kolping auch nochmal mit seinen Kompetenzen ansetzen.
Also das Kolping Bildungswerk bleibt auf jeden Fall in den kommenden Jahren ein wichtiger Player im Bildungsbereich in München und Oberbayern. Frau Abts, herzlichen Dank, dass Sie heute da waren und mit uns gemeinsam zurückgeschaut haben auf 50 Jahre Kolping Bildungswerk. Herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.
Und das war's in der Kolping-Stunde für den Moment. Am Mikrofon war Paul Hasel.
Münchner Kirchenradio, Kolping-Stunde. Die Nachrichten.
Mit Simon Vornberger. Im Rahmen eines feierlichen Nachmittags wurde Tobias Rother offiziell zum Präses der Kolpingsfamilie Grübenzell ernannt, ein Jahr nach seiner Wahl. Die Übergabe der Urkunde wurde musikalisch umrahmt, begleitet von ermutigenden Worten zur Gemeinschaft und Offenheit. Für ihre 25-jährige Mitgliedschaft erhielt Paula Dietelmeier die silberne Ehrennadel und einen Hotelgutschein. Mit Kaffee, Kuchen und Kolpingliedern klang der Nachmittag gemütlich aus. Die Kolpingsfamilien aus Traunstein und dem Berchtesgadener Land setzten ein starkes Zeichen für den Frieden. Mit Kerzen, Gebeten und Liedern zogen sie gemeinsam zur Wallfahrtskirche Maria Eck. In seiner Predigt rief Diözesanpräses Christoph Wittmann zum Gebet als Zeichen der Hoffnung auf. Anschließend gab es ein geselliges Beisammensein mit Buffet im Kolpingstüberl in Siegsdorf. Auch im dritten Kriegsjahr zeigt Kolping Ukraine große Wirkung. Über 100 Tonnen Hilfsgüter und fast 200.000 warme Mahlzeiten wurden an Bedürftige verteilt. Besonders Kinder mit Behinderungen und Kriegsopfer profitieren von 9 Förderzentren und Traumahilfe. Möglich wurde das durch über 300.000 Euro Spenden. Dabei sagt Kolping Ukraine einen großen Dank an alle Unterstützer. Die bundesweite Kolping-Schuhsammelaktion 2024-25 hat mit über 244.000 gespendeten Paar Schuhen alle Erwartungen übertroffen. Seit Beginn kamen über 1,8 Millionen Paar zusammen. Trotz Herausforderungen am Altkleidermarkt zeigt die Aktion Kolping packt an, sichtbar, engagiert und mit Freude. Die nächste Sammelrunde ist schon in Planung. Auch die Kolpingsfamilien im Diözesanverband München und Freising beteiligen sich jedes Jahr tatkräftig an der Sammelaktion. Und weitere Nachrichten zu Kolping im Erzbistum gibt's immer auf kolping-dv-münchen.de.
Das war die Kolpingstunde, produziert in Zusammenarbeit mit dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Wir machen Ihren Podcast.